Im Glauben ist der Zweifel überwunden. Und im Glauben hat auch der Zweifelnde zu seiner Gewissheit zurückgefunden. Und er hat den etwas unsicheren Boden verlassen. Der Glaube wird aber den Zweifel nicht los. Er ist sein ständiger Begleiter. Und er meldet sich auch immer mal wieder so von Zeit zu Zeit und führt den Glauben auf unsicheren Boden. Und das sind dann so die Zeiten, in denen unser Glaube dünn wird. Dünn und dürr. Und in denen unsere festen Überzeugungen angeknabbert werden und ins Wanken geraten. Im Zweifel, ja, da ist der Glaube aufgehoben und führt im Grunde nur noch eine beängstigende Bonsai-Existenz. Aber so wird der Glaube nicht zur Lebenshilfe. Ich habe bei einem französischen, Existenzialisten, aber einen frommen Philosophen gelesen: Der Glaube ist die Evidenz der unsichtbaren Dinge. Der Glaube ist die Evidenz der unsichtbaren Dinge. Evidenz kommt von dem lateinischen Wort evidentia, also da ist das Sehen mit drin, das ist die Sichtbarkeit, ersichtlich, veranschaulich. Der Glaube macht also die unsichtbaren Dinge anschaulich. Und wenn man sich diesen Satz mal so richtig ein bisschen vorstellt, dann kehrt der Mann ja das Verhältnis um. Nicht der Glaube rechnet mit dem Unsichtbaren und dem Nicht-Beweisbaren, sondern dass es so etwas wie das menschliche Phänomen gibt, glauben zu können. Also dass wir überhaupt dieses haben, glauben. Das spricht für die Evidenz, für die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Wenn ich also, heute ist ja wirklich schönes Wetter und es böte sich an, nach dem Gottesdienst einen kleinen Spaziergang oder auch einen großen, größeren Spaziergang zu machen. Wenn ich also in der Natur bin und die Natur so auf mich wirken lasse und bestaune, dann könnte ich, auf den Gedanken kommen, dass es auch einen Schöpfer gibt, der das alles geschaffen hat. Obwohl dieser Schöpfer zeigt sich ja nicht und er ist auch nicht beweisbar. Und dieses menschliche Phänomen, mit etwas zu leben, was das Materielle überschreitet, also das Sichtbare und das, was man so begreifen kann, das macht das Unsichtbare evident. Bisschen schwieriges Wort, aber Sie wissen, was damit gemeint ist. Und das liegt auf einer Linie mit der Erklärung, dass der Gedanke Gottes von uns Menschen gedacht werden kann. Dieser Gedanke macht es nachvollziehbar, dass es auch einen Gott gibt. Also wir denken Gott und Gott gibt es. Ein Atheist würde jetzt dazu sagen, man könne von dem Gefühl des Durstes nicht darauf schließen, dass es eine Quelle gibt. Man könnte aber auch argumentieren, weil es eine Wasserquelle gibt und somit Wasser, deshalb können wir auch Durst verspüren. Das ist genau die umgekehrte Reihenfolge. Allerdings können wir Gott wohl denken, Glauben vermuten, aber wir können ihn nicht beweisen. Und einmal abgesehen davon, dass ein Beweis Gott zu einem Ding unter vielen Dingen dieser Welt machen würde, dies aber seiner Gottheit überhaupt nicht entsprechen würde, aber diese Unbeweisbarkeit Gottes weckt immer wieder unseren Zweifel. Zudem lebt unser Glaube von dem Wort, von dem mündlich Überlieferten wie dem Schriftlichen. Der Glaube kommt aus der Predigt, dem gesprochenen Wort und natürlich auch aus einem Geschriebenen. Aber immer rechnet der Glaube damit, dass dieses Wort, von dem es lebt, auch zuverlässig ist. Wenn also die Autoren des Neuen Testaments bezeugen, dass in Jesus Christus Gott selbst gegenwärtig sei, und wenn sie überzeugend hervorheben, dass in dem Wesen Jesu sich das Wesen Gottes spiegele, dann ist beides natürlich nicht zu beweisen. Können wir nicht, aber es ist wohl zu glauben. Wenn solches bewiesen werden könnte, na dann wäre der Glaube Wissen. Aber was man weiß, was man gesehen, selbst gehört, gemessen, gewogen hat, was man also weiß, das muss man auch nicht bezweifeln. Gesichertes Wissen ist nicht mehr bezweifelbar. Wir sind aber keine Wissenden, wir sind Glaubende. Und angewiesen auf die Zuverlässigkeit des gesprochenen und geschriebenen Wortes. Und darum ist der Zweifel auch unser Begleiter. Aber auch wenn unser Glaube kein Wissen ist, so kann er aber doch vernünftig sein. Er kann nach Vernunftgründen fragen und verlangen. Also beim Anblick der Schöpfung, nachher bei dem Spaziergang nach dem Gottesdienst oder nach dem Essen anstatt eines Mittagsschlafes. Mit einem Schöpfer zu rechnen, der zwar nicht zu beweisen ist, ist aber alles andere als unvernünftig. Und das Leben Jesu zu betrachten und damit zu rechnen, dass sich in seinem Wesen das Wesen Gottes spiegelt, ist auch nicht unvernünftig, das ist vernünftig. Bevor ich jetzt mit dem Predigttext fortfahre, will ich noch ein bisschen was zum Phänomen des Zweifels sagen. Also der Zweifel stürzt uns ja immer in eine Phase der Ungewissheit und der Fragwürdigkeit. Oft ist das ein äußerer Anlass, der uns zum Zweifeln bringt. Also zum Beispiel diese Verrücktheiten unserer Welt und unseres Lebens. All die Krisen, das Böse und das kaum auszuhaltende Leid, was Menschen antun. Aber was auch aus der Natur heraus über Menschen kommen kann. Oder da ist plötzlich die hingeworfene Behauptung eines überzeugten Atheisten, dass es so etwas wie Gott überhaupt nicht geben könne. Und seine Dreistigkeit und seine Überzeugung bringen uns ins Wankeln. Das kann aber auch die laute Erfahrung des schweigenden Gottes sein. Das können aber auch persönliche Krisen sein, die uns ins Zweifeln führen, psychische, physische Krankheiten oder der endgültige Abschied von einem geliebten Menschen, die mich in tiefe Trauer und einen schweren Schmerz stürzt. Und all das kann meine gelebten und überlebten Überzeugungen zum Einstürzen bringen und das kann mein Leben auch unsicher machen. Macht das auch, ganz bestimmt. Positiv, man kann auch positiv über den Zweifel reden. Positiv ist am Zweifel, dass er alte Gewissheiten und alte Gewohnheiten in Frage stellt. Wenn also die Meinungen von Menschen dogmatisch werden und sich zu Vorurteilen verdichten oder wenn Lebensgewohnheiten einfach zu Zwängen verkrusten oder Routine nur noch als, leerer Ablauf wahrgenommen wird, dann hilft der Zweifel, das alles aufzubrechen und Freiraum zu schaffen. Jürgen Werner schreibt über den Zweifel, als Prüfstein birgt er für Qualität. Als Prüfstein birgt er für Qualität. Das Problem ist freilich, dass sich ja alles und jedes bezweifeln lässt. Selbst der Zweifel selbst. Man kann sich also auch im Zweifel verstricken und man kann dann nicht mehr aus ihm herausfinden. Man kann im Zweifel alle Gewissheiten über Bord werfen und den Lebensinhalt und den Lebenshalt komplett verlieren. Das ist die andere Seite. Der Jünger Thomas jetzt ist der bekannteste Zweifler des Christentums. Und der Thomas bezweifelt die Zuverlässigkeit der Worte seiner Mitjünger. Die haben ja den Auferstehenden gesehen. Aber die Aussage ihrer Worte, das scheint ihm so ungeheuerlich zu sein, so unwahrscheinlich. Wie soll das überhaupt gehen, dass ein Toter ins Leben zurückkehrt? Die Erscheinungen, die können ja auch, ja, sagen wir mal, einfach hypothetischer Natur sein. Das kann auch einfach psychologische Projektion sein, enttäuschter Jünger, die alle vom Kreuz geflohen sind und die jetzt maßlos enttäuscht sind. Also mit diesem Zweifel an der Auferstehung liegt der gute Thomas aber voll im Trend. 18% einer Befragung glauben an die Auferstehung Jesu. 42 glauben nicht. 28 sind unsicher. Der Rest sagt dazu nichts. Es glauben eher Freikirchler als Volkskirchler. Es glauben eher Katholiken als Evangelische. Und es glauben eher Frauen als Männer. Aber Thomas, der will es jetzt mit seinen eigenen Augen sehen. Er will Erfahrungswissen. Dabei könnte Thomas wissen, dass die wahrgenommene Wirklichkeit auch eine vorgetäuschte sein kann. Das wissen wir ja auch. Wenn 5 Leute einen Unfall beobachten, dann hat man 5 verschiedene Versionen. Es ist wahrlich alles nicht so eindeutig, wie es scheint. Man könnte zum Beispiel fragen, sind die Wundmale nicht vorgetäuscht? Auf irgendeine Art und Weise. Kurt Hübner schreibt in seinem Buch Glauben und Denken zu diesem Ansinnen des Thomas, ein Glaube, der diese Prüfung bedürfte, so wie Thomas sie stellt, die wäre tatsächlich auf Flugsand gebaut, auf Flugsand. Weil deren Beweise letztlich immer hypothetisch und fragwürdig bleiben, wie theoretisch sie auch abgesichert sein mögen und scheinen. Und darum sagt der christliche Philosoph Søren Kierkegaard zu Recht, dass die Augenzeugen von Christi Auferstehung keiner geringeren Glaubenskraft bedurft hätten, als die Christen aller späteren, noch so entfernten Zeiten, selbst bei uns in Vierel. Ja, das hat Kierkegaard nicht gesagt, aber das sage ich jetzt. Die Jünger sind also nach dem Tod Jesu und den ersten Berichten von seiner Auferstehung in einem unbekannten Haus an einer unbekannten Straße versammelt, und das spricht für ihre Vorsicht, aber auch für ihre Furcht vor der jüdischen Religionsbehörde. Und plötzlich ist der Auferstandene mitten unter ihnen und begrüßt sie mit dem bekannten Friede sei mit euch. Wenn man das schon mal hört, das ist schön. Friede sei mit euch. Und davon erzählen die Jünger dem Thomas, der bei diesem ersten Treffen ja nicht anwesend ist. Der will aber nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, es sei denn, er könne mit seinen Händen die Wundmale Jesu betasten. Und dann erscheint Jesus ein weiteres Mal seinen Jüngern und fordert Thomas direkt auf, handgreiflich zu werden und den Beweis anzutreten. Jetzt gibt der Text das nicht her, ob Thomas tatsächlich seine Hände in Wundmale und Seite gelegt hat. Ich vermute mal, Thomas ist über diese Ansprache Jesu und die Aufforderung so perplex, das hat er ja doch nur im internen Kreis geäußert, wie kann Jesus das wissen? Und Jesus fordert Thomas nicht nur dazu auf, seine Wundmale zu betasten, sondern er sagt ihm auch zudem, Thomas, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Also stell dich nicht auf die Stufe des Wissens, sondern stell dich auf die Stufe des Glaubens. Denn Wissen und Jesus gehören nicht zusammen, aber Glaube und Jesus gehören wohl zusammen, und zwar auf das Engste. Und zwar einmal so, dass der Glaube angewiesen ist auf Jesus. Glaube ist im Neuen Testament das am häufigsten gesprochene, geschriebene Wort. Und Glaube meint immer Glaube an Jesus Christus. Das hebt das Neue Testament immer und immer und immer wieder hervor, bis wir das auch begreifen. Glaube ist immer Glaube an Jesus Christus. Aber Glaube ist nicht nur Glaube an Jesus Christus. Es ist auch so, dass Jesus auf den Glauben angewiesen ist. Nur der Glaube Jesu, nur der Glaube kann Jesus als den erkennen, der er ist und als der er erkannt werden will. Und Thomas sagt dann ja auch nicht, ja, jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt habe ich deine Wundmale betastet. Jetzt kann ich glauben, dass du von den Toten auferstanden bist. Nein, Thomas antwortet mit dem höchsten und aussagereichsten Bekenntnis des gesamten Neuen Testaments. Er sagt nämlich zu Jesus in dem Moment, mein Herr und mein Gott. Also mehr geht nicht, definitiv nicht, mehr geht nicht. Und dieses Bekenntnis ist nicht das Produkt seiner Augen, seines Sehens oder seines Begreifens. Das geben die Wundmale Jesu schlicht einfach nicht her. Es ist das Ergebnis seines Herzens und das ist das Ergebnis seines Geistes. Hier kommt das zum Tragen, was der Theologe Ebeling formuliert. Nur der Glaube mag Jesu und vermag Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen. Das kriegt man mit dem Wissen nicht hin. Dazu braucht es den Glauben. Und das ist der Glaube als ein Erkenntnisprinzip. Also wir können auch sagen, Jesus bringt selbst diesen Glauben bei uns hervor, ihn als den Sohn Gottes zu erkennen und als solchen auch anzuerkennen. Das gehört ja dazu. Und Paulus formuliert das an anderer Stelle so, nur im Heiligen Geist können wir Christus als den Herrn bekennen. Nur im Heiligen Geist. Und die Erscheinungen des Auferstandenen können die Auferstehung Jesu nicht beweisen. Und doch ist es vernünftig, damit zu rechnen, dass Jesus durch die Tat seines Vaters aus dem Tod in ein neues Leben zurückgekehrt ist. Es gibt dafür keinen Beweis. Nein, gibt es sicher nicht. Aber es gibt eine Reihe von Indizien, dass es allein seine Erscheinungen sein könnten, die die verschreckten und enttäuschten Jünger, die ja alle vom Kreuz geflohen sind und dann in Galiläa verstreut waren, zurückversammelt nach Jerusalem. Die Sache Jesu ist nicht mit ihm am Kreuz verblutet, sondern durch die Kraft seiner Auferstehung hat sich der christliche Glaube bis in unsere Tage hinein ausgebreitet. Zu der Vermutung, dass im Staunen über die Schöpfung ein Schöpfer lebt. Dazu kann man kommen. Zu dem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, kommt man aber nicht im Staunen über die Schöpfung, sondern in der Beschäftigung mit dem Mann von Nazareth. Und es braucht auch den Glauben, zu dieser Erkenntnis zu gelangen, dass sich in Jesus Christus das Wesen Gottes spiegelt. Um es nochmal mit Marcel festzuhalten, dass dieses menschliche Phänomen glauben zu können, die Evidenz der unsichtbaren Dinge ist. Und dass die Thomas-Perikope an so prominenter Stelle im Johannesevangelium im Rahmen der Erscheinung des Auferstandenen steht, das zeigt uns theologisch-biblisch, dass der Zweifel auch eine legitime Art der Anfrage ist und dass eine skeptische Haltung nicht von vornherein abzulehnen und zu verurteilen ist. Zweifel und Skeptizismus sind nicht verurteilt, aber sie werden immer wieder überwunden in der Kraft des Glaubens. Von der Kraft des Glaubens, die in der direkten Begegnung mit dem Gekreuzigten gewonnen wird. Und im Glauben an ihn kehrt die Gewissheit zurück, dass Jesus göttliche Wirklichkeit und göttliche Wahrheit ist. Und dass es eine tiefere und eine beständigere Wahrheit nicht gibt und auch nicht geben kann. Mit dieser Gewissheit kehren wir um von dem unsicheren Boden des Zweifels auf den sicheren des Glaubens und bekennen mit Thomas Jesus, mein Herr und mein Gott. Und das ist ein schönes Bekenntnis. Und das ist unser Halt im Glauben. Zum Schluss noch, eine Gottesdienstbesucherin sagt mir nach einer Predigt über den Glauben und den Zweifel: Jetzt ist mir klar geworden, dass mein Zweifel mich immer wieder dazu geführt hat, mich tiefer und intensiver mit dem Glauben zu beschäftigen, weil ich diesen unter keinen Umständen verlieren wollte. Also der Zweifel kann auch der Antrieb sein, sich intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen und sich tiefer im Glauben zu verankern. So ist es. Amen. Wir hören ein Vortragsstück des Posaunenchors.